Heute reisen wir in den Süden. Mein heutiger Gast ist auf Instagram unter dem Namen Street Fotografie Guy bekannt. Auf YouTube ist er ebenfalls wöchentlich unter seinem Namen Street Fotografie Guy zu sehen. Hier berichtet er über Street Fotografie, Technik, Vorgehensweise und so weiter. Ich freue mich also auf meinen heutigen Gast, Oliver Krumes. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Unpost, der Street-Fotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Lieber Olli, hi, herzlich willkommen im Unpost-Podcast. Schön, dass du da bist.
Hi Wolfgang, danke, dass ich da sein kann.
Sehr gerne. Wo kriege ich dich heute? Wo bist du?
Ich bin in München. Ich bin wirklich in München, da wo ich aufgewachsen bin. War jetzt gerade eine Zeit lang in Berlin und jetzt bin ich wieder zurück in München. Und ja, fühlt sich ganz gut an. War auch schon fotografieren und filmen wieder hier in der Stadt. Also alles wieder gut, wieder zurück zu sein, quasi in der originären Heimat.
Ja, du pendelst oder wenn man das überall sieht, du bietest München und Berlin an. Deine Homepage ist auch mit Berlin, also Streetfotografie Berlin und so weiter. Wie ist das?
Ich habe 20 Jahre in Berlin gewohnt, also sehr, sehr, sehr lange Zeit, also Großteil meines Lebens und komme ursprünglich aus Berlin, aus München natürlich. Und ja, jetzt ist es halt so, aus familiären Gründen musste ich mehr in München sein. Und wir haben uns jetzt langsam, also meine Frau und ich, hier wieder in München gesettelt, haben immer noch was in Berlin, wo wir quasi unterschlüpfen können. Aber ich denke mal, das wird langfristig gesehen jetzt auch irgendwann nicht mehr der Fall sein. Deswegen wird München jetzt die Base sein. Und ja, die heißt noch Street Fotografie Berlin. Das ist immer schwierig, einen Domainnamen zu ändern. Das ist halt so die Sache. Ich weiß nicht, was der dann sein wird, aber ja, also es wird langfristig München sein, denke ich.
Okay, Also wahrscheinlich dann ortsneutraler. Wie bist du eigentlich zur Streetfotografie gekommen? Ich hatte jetzt irgendwie nur gesehen, du bist auch mindestens jetzt schon seit 10 Jahren dabei. Was war bei dir der Ausschlag?
Also ich habe immer recht viel fotografiert, beziehungsweise noch viel früher habe ich angefangen wirklich mit Filmen. Also ich mit 13, 14 habe ich wirklich sowas gemacht mit Freunden, haben wir da so kleine Filme, so Krimis quasi gefilmt und dann auch so richtig so in die Richtung. Fotografie kam da erst ein bisschen später während meines Studiums in Bremen. Das war dann aber eher in die Richtung Porträts und ein bisschen quasi dokumentarisch. Damals habe ich dann so ein bisschen so, ich habe wirklich begonnen mit Inszenierungen für Buchcover. Also ich habe meine ersten Fotos wirklich für Buchcover gemacht. Irgendwie so, dann kann man ein bisschen Geld verdienen, das macht aber irgendwie Spaß. Street kam dann irgendwie immer zwischendurch. Ich fand es irgendwie immer spannend, wenn dann irgendwie eine einzelne Person in einem interessanten Setting irgendwo vorbeilief. Und dann habe ich das halt fotografiert. Und wenn die Person noch interessant aussah, dann umso besser. Aber dass das Street Photography war, da hatte ich keine Ahnung davon. Ich kam mir damals auch immer ein bisschen vor, wie als würde ich irgendwas Verbotenes machen. Ich meine, in Deutschland auf der Straße, Leute fotografieren so um 2005 rum oder so. Das war damals noch nicht so wirklich verbreitet. Und aber so richtig, dass ich gemerkt habe, hey, das ist Street Photography, da möchte ich jetzt richtig viel Zeit investieren. Das war erst schätzungsweise 2014, 2015 rum dann. Da ging es dann so richtig los, habe ich ein paar Workshops gemacht ich habe bei der Ostkreuzschule Seminare besucht in Berlin, so ein Fotografie bei der neuen Schule für Fotografie. Dann hatte ich mich auch im Studium dort beworben, bei der neuen Schule für Fotografie. Letztendlich habe ich mich dagegen entschieden, weil ich habe mir gedacht, das Geld, was das kosten würde, das kann ich jetzt auch in Reisen stecken. Und dann bin ich halt, wir waren ja viel in der Welt unterwegs, bin ich noch mehr in die Fotografie gekommen und so. Hat sich das irgendwann dann verselbstständigt. Dann habe ich halt gemerkt, ja, das ist das Ding, was einfach unglaublichen Spaß macht. Und man lernt unglaublich viele Leute damit kennen. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben. Jetzt komme ich irgendwie nicht mehr weg davon.
Ja, genau. Das heißt, also du bist auch wie viele sozusagen jetzt gar nicht so bewusst an das Thema ran und hast gesagt, Streetfotografie, das mache ich jetzt, sondern es hat sich so entwickelt und irgendwann war dann das Bewusstsein da, das ist Streetfotografie, ja.
Absolut, absolut. Also ich habe viele Bereiche da gemacht. Also wie gesagt, auch ein bisschen dokumentarisch. Ich bin wirklich in Brandenburg, bin ich gezielt hingefahren zu irgendwelchen Dörfern, die abgebaggert werden sollten. Hab dort die Leute fotografiert, hab dort die Häuser, die weit weg sind, fotografiert irgendwie. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass Street mir einfach am meisten Spaß macht. Und ja, dabei ist es irgendwie geblieben. Das ist dann, ja, es ist einfach das, was am spontansten einfach immer möglich ist. Und egal, wo man ist, man geht einfach raus mit der Kamera und fertig. Und dann lässt man alles auf sich zukommen.
Das stimmt. Da ist das Setup am kleinsten sozusagen, ja. Und da kommen wir nachher noch mal drauf zu. Du bist ja da auch gar nicht mit großer Ausrüstung unterwegs. Hast du in dieser Zeit auch ja andere Fotografen sozusagen schon verfolgt, also in Form von Inspiration, Bücher? Mein damals war jetzt das Thema YouTube oder sowas noch gar nicht so groß, wenn ich an 2005 denke. Also da bin ich noch weit weg. Ich bin ja auch erst später dazu. Wie war das zu der Zeit?
Zu der Zeit war es wirklich so, dass, ja, eine gute Frage, weil ich wusste ja nicht wirklich, ich kannte das Thema Streetfotografie nicht so. Ich habe ab und an Ausstellungen gesehen, da hat man natürlich mal Ausstellungen gesehen. Ich glaube, damals war wirklich mal was mit Cartier-Bresson in Berlin. Das war noch im alten CU Berlin, in Mitte. Da habe ich immer die Ausstellungen angeschaut, aber da tauchte so der Begriff Streetfotografie konkret auch nicht wirklich auf. Ich habe nur Fotografen gefunden, von denen ich mir gedacht habe, die sind spannend irgendwie in die Richtung, möchte ich vielleicht auch was machen. Man hat Inspirationen geholt, aber dass das unter dem Terminus Street Photography zusammengefasst werden kann, das wusste ich damals ehrlich gesagt gar nicht. Also damals war es wirklich so, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, damals war die Zeit der Foto-Community. Das war bloß so eine Plattform von Fotografen, die halt ihre Fotos geteilt haben, wie bei Instagram und gegenseitig kommentiert. Und das war halt auch so eine Quelle von Inspiration. Da waren gute Fotografen. Die haben teilweise auch geteilt, mit was sie fotografiert haben, wie sie das gemacht haben. Du hast das mit deinen Fotos gemacht. Und das war eigentlich so auch so eine Quelle der Inspiration, die ich damals sehr gerne genutzt habe. Und wenn ich dann heute zurückschaue, irgendwie, man kann auch alte Fotos von mir auf der Foto-Community von 2003, 2004 schauen. Also es war irgendwie so, in welcher anderen Richtung sich das entwickelt hat. Aber es war damals total wichtig für mich irgendwie, auch dieser Anschluss an Fotografen zu haben und halt sozusagen in der Offline-Welt kannte ich noch nicht so viele Fotografen damals irgendwie. Damals war das noch nicht so einfach diese Community oder ich wusste gar nicht irgendwie, wie man diese Leute kennenlernen kann, sozusagen, die ein ähnliches Hobby oder Leidenschaft wie ich verfolgen. Deswegen war das damals schon größtenteils online in dieser Foto-Community und gepaart halt, wie gesagt, mit Ausstellungen und ja, so war das in die Richtung. Eine richtige Inspiration gegeben.
Ja,
Genau.
ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Bei mir war es dann, ich glaube, erst mit Flickr oder so. Also das war so mein erster Austausch, wo man ja mit anderen sich im Prinzip vernetzt hat. Aber sag mal, das, wie es dann der große Schritt, sagen wir mal, mit Instagram kam, dass man dann auch wirklich ja sich mehr vernetzt, auch mehr austauscht und so, das kam tatsächlich erst dann da bei mir. Ich denke, das wirst du wahrscheinlich auch so gehabt haben. Ja. Weiß gar nicht, wann bist du bei Instagram eingestiegen? Weißt du es ungefähr?
Glaube 2015 oder 16, glaube ich. Ganz so früh davor war es halt einfach wirklich auf Facebook irgendwie. Ganz lange ist das Ding irgendwie, warum brauche ich Instagram sowas Neues? Irgendwie so, irgendwie. Ich bin da immer sehr, sehr, auch immer sehr lang zum Adaptieren von solchen neuen Plattformen irgendwie. Also das ist wirklich, das dauert bei mir immer ein bisschen. Also
Ja,
das.
ja. Wobei, dann bist du ja auch schon relativ früh und lange dabei. Das ist ja bei Instagram, ich weiß es gar nicht, ich glaube 2013 oder 2014 bin ich rein. Ja, das ist doch schon einige Zeit. Und ich hatte jetzt noch mal aktuell geguckt, weil es mich auch noch mal interessiert hat. Auch noch mal Thema YouTube kommen wir auch noch mal dazu. Auf Instagram hast du ja auch schon eine ordentliche große Followerschaft.
Ja, das hat sich durchaus dann mal entwickelt. Ich glaube, das ist auch, weil ich auf meiner Webseite das mal sehr stark gepusht habe, meinen Instagram-Account. Eine Zeit lang am Anfang, als diese Reels rausgekommen sind, da habe ich Reels online gestellt und habe wirklich gemerkt, Instagram will diese Reels jetzt wirklich total pushen und will einen quasi belohnen, auch dadurch, dass man Reels macht. Dadurch kamen dann noch einige dazu. Aber jetzt seit einer Zeit stagniert es schon ziemlich. Jetzt merke ich wirklich, ich habe das Gefühl, jetzt kriege ich vielleicht mache ich irgendwas falsch, wirklich nur neue Follower, wenn ich mal wirklich Werbung schalte. Und darauf habe ich eigentlich keine große Lust, ehrlich gesagt, zu werfen. Also die haben da schon ein raffiniertes Belohnungssystem entwickelt bei Instagram, dass sie merken, die Leute irgendwie haben sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt, dass man Likes bekommt, dass man neue Follower bekommt und dass man natürlich, dass manche Leute dafür auch bezahlen wollen irgendwie. Und ich muss langsam sagen, dass ich mich davon ein bisschen entferne. Also Instagram ist für mich so langsam so ein bisschen eher was, wo ich mich ein bisschen zurückziehen will, ein bisschen weniger posten, mache ich jetzt auch schon, dass ich mehr auch auf YouTube meine Konzentration setze und auch meine Webseite halt einfach. Mhm. Offline-Aktivitäten sozusagen.
Ja, ja.
Ich denke, man muss auch nicht immer so aktiv ständig irgendwie jeden Tag irgendwie Content raushauen. Also das ist einfach so was Fremdbestimmtes, was vielleicht gar nicht der Kreativität wirklich so gut tut, denke ich mal.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich denke auch, jeden Tag irgendwie da ein Bild rauszuhauen oder ja, wie du sagst, auch Content ist schon extrem schwierig und ich glaube, das hat auch nichts mehr mit Kreativität dann zu tun, ja. Und jetzt durch diese Meldungen auf Instagram, wo man jetzt zustimmen muss, ist ja jetzt auch nochmal die Seele etwas hochgekocht in so verschiedenen.
Bekommen diese neuen Huberman-Teile, die da eingeführt wurden.
Nee, du hast jetzt, wenn du irgendwie auf deine Seite gehst, kam jetzt so eine Meldung, dass du bestätigen musst, dass du eben die kostenlose Version weiter nutzen möchtest, dann aber Werbung bekommst oder eben für, ich glaube, 12,80 Euro im Monat oder irgend so einen Betrag dann werbefrei bist. Und da ist jetzt so in den ein oder anderen Medien, so habe ich es zumindest wahrgenommen, die Seele ein bisschen hochgekocht. Wobei gefühlt sich jetzt gar nichts geändert hat, weil Werbung hast du vorher schon gehabt. Jetzt ist es irgendwie, glaube ich, durch eine rechtliche Geschichte oder sowas musste das jetzt nochmal irgendwie so mit einem Klick abgesichert werden. Ja, aber es gab dann eben auch den einen oder anderen, der sagt, okay, ich lass jetzt Instagram, gehe woanders hin. Ich denke, das ist jetzt ein bisschen überzogen, weil ich meine, die Werbung, wie gesagt, haben wir jetzt ja schon die ganze Zeit. Da hat sich ja jetzt nicht wesentlich was verändert, ne?
Absolut. Und wenn jemand 12, 13 Euro für Instagram ausgeben will, okay, dann soll er das machen. Also warum nicht? Also, ja, also hat die Werbung bisher nicht wirklich groß gestört. Aber ich frage mich halt, was die Alternativen dann gerade
sind. Genau.
Twitter vielleicht ein bisschen, aber jetzt halt auch nicht mehr. Twitter hat sich auch ein bisschen geändert. Also da merkt man schon, dass Elon Musk schon sehr viel Geld verdienen will, damit die Sichtbarkeit hat. Auch ein bisschen nachgenommen. Vielleicht sind meine Fotos auch nicht mehr so gut. Ich habe keine Ahnung. Das Gefühl, seit da die Fäden in der Hand hat, ist Twitter nicht mehr so super. Oder X, wie es jetzt heißt, genau.
Ja. Genau. Das ist ja, ich meine, das war natürlich wie mit Instagram, das war am Anfang absolut klasse, weil es auch irgendwie diesen Geist gefangen hat, ne? Also du hast deine Fotos zeigen können, du hast sie verbinden können. Klar wurde das jetzt dann immer kommerzieller, wie es natürlich irgendwie jedes irgendwann wird. Und ich denke, genauso jedes Programm, was jetzt neu kommt und gehypt wird, wird irgendwann sich genauso in diese Richtung entwickeln. Also dass es irgendwie so ein Programm gibt, was völlig Non-Profit ist und so, ist kaum vorstellbar irgendwie.
Ja, es gibt ja jetzt angeblich irgendwelche Blockchain-basierte Apps irgendwie, die auch so ein bisschen wie Twitter funktionieren und aber komplett unabhängig fungieren, bei denen man dann auch wirklich für Inhalte, also dass für Inhalte Geld bekommt, beziehungsweise dass Leute, wenn sie die Inhalte gut finden, einen spenden können. Das scheint teilweise gut, also bei Artikeln zu funktionieren. Ich weiß nicht, was da bezüglich Fotografie ist irgendwie. Das hat mir Freund erzählt bezüglich Inhalte, die man publiziert, also Richtung Artikel, dass das scheinbar sehr gut funktioniert, aber bei Fotos weiß ich das nicht. Das ist immer ganz gut, wenn man auch sich mehr auf so die eigene Webseite konzentriert vielleicht dann auch mal wirklich sagt, okay, die ganze Energie, die man in die sozialen Medien steckt, steckt man vielleicht besser mal darin, dass man die Galerien in seiner Stadt abklappert, dass man vielleicht eine Ausstellung organisiert bekommt. Dann bin ich auch viel zu nachlässig. Das möchte ich zumindest mal wieder machen irgendwie. Und ich glaube, da kann man die Energien durchaus mal irgendwie in eine andere Richtung vielleicht mal.
Ja, dann, definitiv. Alleine die Zeit, die man auf Instagram verbringt, wenn man die alleine nur zum Fotografieren nutzt, ist schon ein wesentlicher Gewinn, glaube ich, ne?
Exakt das. Ja, und das ist halt ständig nebenbei passiert, dass man ständig irgendwie sagt, man muss jetzt draufschauen, irgendwie kommunizieren, dass man vieles halt einfach verpasst. Man verpasst so viel. Und ich finde, wenn man gerade fotografieren geht, dann ist es auch mal sowas Schönes, dass man das Handy einfach ausstellt. Also, ja, dass man sonst nichts macht. Auch dieses, was viele ja machen, irgendwie mit Musik fotografieren, finde ich auch.
Kann ich auch nicht.
Gut gesagt, irgendwie, weil man ja auch nicht so viel mitbekommt, einfach von dem irgendwie, wo man ist irgendwie. Und dass man einfach mal sagt, alles ausschalten für 2 Stunden, einfach wirklich nur fotografieren. Einfach nur und sonst nichts. Man kann nicht angerufen werden, man kriegt keine Signaltöne vom Handy, einfach genau nur das. Und dann hat es wirklich so einen quasi meditativen Effekt, finde ich, für mich auch. Das ist einfach was Wunderschönes. Ich hatte meine Frau, die bei mir ein Coaching gemacht hat, die meinte, wäre Street-Fotografie. Sie war auch erfahren in Yoga und Meditation. Sie ist viel meditativer als Meditation. Also das ist auch wirklich so. Es ist so, man ist so fokussiert, einfach nur auf eine Sache. Vergisst alles.
Also, ja, das ist ja auch immer ein Thema und eine Frage, die ich auch gerne immer meinen Gästen stelle. Was bedeutet für dich Street-Fotografie? Und du hast es jetzt eben ja auch schon gesagt, das ist eben auch ein bisschen was Meditatives, ne? Dieses Unterwegssein lustigerweise auch immer interessant. Ich hatte bisher noch nie die Aussage, wenn ich frage, warum machst du Street-Fotografie, dass jemand sagt, er möchte gerne ein gutes Bild mit nach Hause bringen, sondern eben um diesen Flow, diese Erfahrung, das Rausgehen zu haben und so. Hat sich bei dir ähnlich angehört, ne?
Das ist so. Ich glaube, dass der Prozess auch wirklich viel wichtiger ist als das Bild oder das Ergebnis. Letztendlich natürlich sind Serien oder Bilder, die dann entstehen, auch was total Tolles und Befriedigendes. Aber letztendlich durch AI und so weiter, was jetzt alles kommt, dass du theoretisch perfekte Street Photography generieren kannst, mit ein paar guten Anweisungen an, weiß ich nicht, Midjourney oder so. Das macht natürlich den ganzen Prozess, finde ich, halt auch viel wichtiger. Weil letztendlich, weiß ich nicht, in 1-2 Jahren sind wir vielleicht da, dass weil was bisher ist ja bei AI noch das Problem, dass teilweise Fotos, finde ich, zu perfekt aussehen. Also die Fotos, die generiert werden. Aber ich denke mal, das wird dann auch irgendwann gelöst werden, dass da irgendwelche Fehler oder Unperfektheiten irgendwann eingebaut werden. Und dann werden wir es irgendwann nicht mehr entscheiden können. Und letztendlich wird dann das Ergebnis, glaube ich, immer unwichtiger werden und der Prozess eben an Wichtigkeit gewinnen, dass man sagt, okay, was ziehe ich denn eigentlich da raus, wenn ich 1, 2, 3 Stunden auf der Straße bin, für mich persönlich? Und wie kann ich diesen Prozess, wenn ich jetzt nur 2, 3 Stunden Zeit die Woche habe, dann irgendwie für mich möglichst perfekt nutzen, dass ich da auch einen Entspannungseffekt habe, dass es für mich was ist wie so ein Kurzurlaub. Also man muss ja nicht mehr, das ist so eine Art Kurzurlaub einfach, weil es einfach nur um das, was man machen möchte, geht und hat alles andere jetzt einmal einfach mal pausiert. Also ich denke mal, der Prozess wird immer wichtiger werden und der ist es jetzt wahrscheinlich auch schon, denke ich.
Ja, ich sehe das genauso, also zumindest in dem Schritt, dass ich sage, diese Bilder, die man jetzt über IA generieren kann, das sind Bilder. Das hat aber nichts mit Fotografie zu tun. Und deshalb denke ich auch die Frage, ob man jetzt Angst davor hat, dass jetzt das die Fotografie oder die Street-Fotografie ablöst, bin ich klar der Meinung, genauso wie du es eben gesagt hast, nein, weil dieser Prozess ist es. Ne? Klar kann ich ein Bild kreieren, was ein Street-Fotografie-Bild ist, aber ich habe nicht damit fotografiert, ich habe ein Bild kreiert. Das war aus meiner Sicht jetzt mit Photoshop oder sonstigen Sachen auch schon möglich, also Bilder zu konstruieren, ja.
Das stimmt.
Von daher.
Ich glaube, Leica entwickelt ja sowas, beziehungsweise hat das schon entwickelt mit der Leica M11P, dass es da jetzt irgendeine Datenbank gibt, dass ein Foto wirklich mit der Kamera gemacht wurde, also dass man das später abgleichen kann, ist wirklich was AI generiert oder ist es wirklich ein Foto gewesen? Also, dass die Kamerafirmen quasi schon in die Richtung gehen, eine Art Zertifikat für jedes einzelne Foto wirklich in der Datenbank, dass es später auch überprüfbar ist, weil wahrscheinlich auch angenommen wird, dass es in 1, 2, 3 Jahren wirklich immer besser werden wird. Wir stehen ja noch total am Anfang gerade, also da weiß man.
Absolut, ja. Naja, genau. Und ist es ja auch noch ein mehr oder weniger rechtsfreier Raum, ne? Also da müsste ich wahrscheinlich auch erstmal wieder Rechtsprechungen, Fotoverbände und keine Ahnung, was alles wieder auf irgendwas einigen, dass man das wirklich auch eine Echtheit irgendwo nachvollziehen kann.
Ja, die mal langsam sozusagen, also da bis man das da alles prüft und so weiter, da wird noch einige Zeit, weil ich meine, es lang. gehen.
Mit Sicherheit, genau. Ja.
Ja.
Jetzt hatten wir ja schon im Prinzip auch mal das Thema, also was bedeutet dir die Street-Fotografie? Wie würdest du denn selber deine Street-Fotografie beschreiben?
Ich denke mal, bei meiner Street-Fotografie geht es eher, also für mich ist halt immer eher, es geht eher um Licht und Lichtsituationen als um konkrete Orte. Also überall, wo interessantes Licht ist, können gute Fotos entstehen. Ohne gutes Licht bin ich immer ein bisschen hilflos und muss improvisieren. Dann gibt es immer irgendwelche Taschenspielertricks, die man anwenden kann, dass man doch irgendwie in einer Situation mit, sagen wir mal, irgendwie bewölktem Himmel interessante Fotos machen kann. Aber es ist nicht so ganz befriedigend. Also für mich ist gutes Licht eigentlich alles. Mhm. Und der kann einfach durch die Bildgestaltung oder durch eine bestimmte Kameraposition einfach hinzugefügt werden. Also ich denke mal, für mich ist einfach Licht das Wichtigste. Es gibt ja auch Fotografen, die einfach rausgehen können bei jedem Wetter und immer was rausholen können. Ich denke mal, das ist auch, weil wir davon geredet haben, dass einfach Prozess so wichtig ist. Für mich ist das einfach nicht so befriedigend irgendwie bei bewölktem Himmel, wie es jetzt hier gerade in München ist, rausgehen und zu fotografieren. Außer es regnet ordentlich. Da ist es auch wieder toll irgendwie. Also die ganzen extremen Wetterlagen sind auch cool, aber letztendlich geht es wirklich um bestimmte Lichtsituationen, die dann auch die Wirkung des Bildes natürlich oder die Akteure, die dann quasi auf dem Bild vorhanden sind, dann auch in Szene setzen sozusagen. Ja, also ja. So eine Bühne konstruiert und dann sind die Passanten, die dort quasi die Akteure bilden und dann gibt es hoffentlich ein gutes, gelungenes Foto am Schluss. Ja,
ja. Ja. Interessant, weil das ist jetzt so überhaupt nicht mein Ansatz. Ne? Also ich sag mal, ich achte gar nicht so aufs Licht. Ich gehe raus und mir geht es um die Situation, um interessante Menschen oder sowas. Ne? Klar, wenn du natürlich merkst, auch wenn das Licht natürlich blöd ist oder so, du hast nur Schatten im Gesicht und dann ist das nicht so cool. Aber das ist jetzt gar nicht so mein Ansatz. Das ist echt interessant. Planst du dann sozusagen, wenn du rausgehst, das auch ein bisschen nach dem Wetter? Guckst du da irgendwo, wie wird's Wetter heute? Lohnt sich's rauszugehen? Oder ist es dann, dass du wirklich auch sagst, ich gehe jetzt spontan raus und guck?
Ich gehe auch und mache trotzdem was, weil ich sage, ich habe jetzt einfach Zeit und es tut mir jetzt einfach gut zu fotografieren. Das ist durchaus so, dass ich dann am Schluss sage, okay, vielleicht kamen jetzt nicht die genialsten Fotos raus, aber ich war zumindest draußen, hatte irgendwie frische Luft und so ein bisschen Entspannung zwischendurch. Aber letztendlich ist es so, auch bei den Leuten hier in München, mit denen ich gemeinsam fotografieren gehe, die sind alle so ein bisschen gepolt wie ich. Also wenn ich dann sage, lass uns fotografieren gehen, dann kriege ich teilweise wirklich die Antworten, ja, schau mal das Wetter an. Also man hat dann auch so einen gewissen Gruppendruck und dann allein halt dann irgendwie in die Stadt zu fahren, hat man manchmal auch keine Lust irgendwie so, weil ich wohne ja nicht in der Innenstadt, ich wohne ein bisschen weiter. Das ist immer dann der Weg dahin und dann fehlt manchmal bei Wolken immer die Grundmotivation und dann kümmert man sich eher um die Arbeit, die man da noch hat oder die Webseite oder sowas. Also, ja, und was du sagst mit Situationen, sowas finde ich auch total spannend, irgendwie interessante Situationen zu finden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in Deutschland mich damit schwer tue. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass halt irgendwie das Straßenleben hier teilweise schon sehr, also dass nicht viel auf der Straße einfach stattfindet. Wenn man in andere Länder schaut, irgendwie jetzt irgendwie nach Asien oder schon nach Italien oder so, da finden die mehr auf der Straße statt, irgendwie. Da finde ich die mehr Situationen. Aber hier in Deutschland sind es manchmal so kleine Gesten und so sicherlich oder so kleine Situationen. Aber ja, ich find's wirklich schwierig, hier in Deutschland sowas wirklich sofort zu finden. Natürlich ist es die Urform und die Idealform der Street-Fotografie, sowas einzufangen. Aber ich tue mich damit teilweise in Deutschland ein bisschen schwer. Also ich bewundere jeden, der das wirklich gut kann, irgendwie. Da auch schnell zu sein mit der Kamera, wenn
ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht aber auch, also ich würde erstmal das unterschreiben und sagen, geht mir manchmal genauso, wenn du natürlich Fotos von New York, von asiatischen Ländern siehst, wo Bowling auf der Straße ist, dass es aber für uns einfach ein sehr gewohntes Bild ist, was wir ja hier kennen und für uns nichts Besonderes ist und diese Bilder, die wir dann sehen, wo wir sagen, oh cool, das hätten wir vielleicht auch gerne hier, einfach eben was Besonderes. Also vielleicht liegt es auch eher da dran, weiß ich nicht. Also
gesehen meinst du so ein bisschen so an den Bildern quasi, dass man mit dem Blick eines amerikanischen Touristen oder so oder was weiß ich, aus Asien, das ist so schwierig, da muss man erstmal wieder eine Zeit lang, glaube ich, weg sein. Also die Zeit, wieder im Ausland ist und wieder zurückkommt, die ersten Tage sind dann auch wieder spannend, weil man wieder Dinge neu entdeckt oder
genau, sagt, oh,
das
genau.
kompletter Unterschied zu dem, was ich jetzt gerade, was weiß ich, jetzt in New York oder in Asien oder sonst wo gesehen habe. Aber dann gewöhnt man sich halt wieder dran und dann ist wieder so durch den Alltagstrott alles wieder so, dann wird es wieder ein bisschen mehr tricky, ja. Das ist wirklich so, ja, das stimmt.
Ja, weil ich denke, es unterscheidet sich schon wesentlich, ne? Wenn jetzt, wie du eben sagst, ein Amerikaner nach München kommt, vielleicht noch zum Oktoberfest, der würde wahrscheinlich ganz andere Bilder machen als wir, weil wir natürlich, sagen wir mal, Dirndl, Lederhose und sonstiges mehr als genug kennen und wir würden vielleicht gucken, was finden wir, wo finden wir was dazwischen, was interessant ist, ja. Und der Amerikaner, der würde natürlich sagen, hier erstmal alle Kostüme fotografieren oder Kutschwagen, die dann da durchlaufen, ja.
Genau. Und wenn ich teilweise, ich merke das auch, ich auch von Freunden, mit denen ich fotografiere, oder ich merke das auch, wenn ich Leute sehe, die sehr exotisch angezogen sind oder weiß ich nicht, Asiaten oder irgendwie, ich bin gerne auch in Starnberg teilweise an der Seepromenade fotografieren. Da sind sehr viele Leute, da gibt es teilweise abends so türkische Partys, wo dann wirklich die Frauen total aufgestylt sind. So total interessant. Und das fotografiere ich natürlich viel lieber als die Deutsche, die dort einfach in ihrem Sonnenuntergang waren. Ja. Das sehe ich teilweise bei Fotografen in Japan genauso. Teilweise Fotografen, also japanische Fotografen in Tokio, wenn ich deren Arbeit verfolge bei Instagram, sehe ich ziemlich häufig, dass die einfach Ausländer fotografieren, also Touristen irgendwie, einfach Amerikaner, die irgendwo auf der Straße sind. Und ich fände halt die ganzen Japaner dort viel
spannender. Ja, genau.
Alles schon. Und deswegen fotografiert er die Ausländer, die jetzt dort sind. Also ich finde das schon irgendwie klar, jeder hat da eine andere Wahrnehmung.
Das ist ja das Spannende dann auch dabei, ne? Also dass wirklich jeder auch einen anderen Blick auf die Sache hat. Ich war auch vor anderthalb, zwei Wochen in Berlin familiär und wir waren dann aber nochmal in Mitte, alte Schönhauser und so, die Lädchen da mal hoch und runter gehen und ich hatte zwar die Rico mit, aber die war dann doch in der Tasche und nicht die ganze Zeit in der Hand, aber ich hätte so oft schnell mal Fotos machen können, weil da so interessante Typen rumliefen, ja, die du eben hier in Nürnberg dann nicht sehen würdest, ja, wo ich sag mal, die da wohnen, wahrscheinlich alle denken, ist alles normal hier, ne? Und und für mich war das so ein Highlight. Ne? Ich hätte am liebsten meine Familie mal beiseite irgendwo in den Kaffee abgestellt und gesagt, ich bin jetzt mal eine Stunde unterwegs.
Ja, ja, da hättest du da in den Kiez kommen müssen, wo wir unsere Wohnung da noch haben, da in die Zuriga-Straße, da wo die ganzen Punks rumlaufen. Mhm. Und da ist natürlich auch noch sehr viel exotischer irgendwie so. Das findet man nicht in München zum Beispiel.
Nee, ja. Nee, definitiv nicht. Das stimmt, ja. Ja, genau. Das ist ja damit so dieses Gefühl zu haben. Ne? Ich meine, auch oft, dass auch Gerald hat es mal gesagt, er kann in Nürnberg nicht mehr fotografieren, weil er eben einfach es langweilig findet, dass alles kennt, mehr oder weniger. Also nicht langweilig, aber vieles kennt. Und ich glaube, da ist es tatsächlich dann schwierig, da ja. Betriebsblind, ne, würde man auf der Arbeit sagen. Ja, genau.
Ja, ich glaube, es ist wirklich, dass man wirklich wichtig, dass man ab und an einfach woanders hinkommt und dann einfach das, was man hat, wieder wertschätzen kann. Also wir machen es jetzt auch so, dass wir unglaublich oft in Turin sind. Also wir leben jetzt als Stadt irgendwie, sind da immer wieder für ein paar Wochen irgendwie, ist auch eine total tolle Stadt zum Fotografieren, ist irgendwie relativ ja, unentdeckt irgendwie, fast keine Touristen. Und genau, also dort macht es unglaublich Spaß zu fotografieren. Und wenn man wieder zurück ist, macht es auch unglaublich viel Spaß wieder. Also es ist einfach, ich finde, für mich ist es einfach so auch wichtig, einen Ortswechsel regelmäßig einfach zu haben. Also wenn man das machen und arrangieren kann, dann kann ich das so jemandem ans Herz legen, definitiv.
Ja, ich hab da definitiv wertvoll. Gibt es ein Ziel fotografisch, also eine Stadt, wo du sagst, da möchte ich jetzt gerne auch nochmal hin, um wirklich mal Street-Fotografie zu machen?
Also ich würde gerne mal, glaube ich, nach Montevideo in Uruguay. Also da habe ich so unglaublich viele tolle Bilder gesehen. Da gibt es alte Kaffeehäuser und da sind die Leute teilweise wirklich noch, es ist irgendwie so völlig aus der Zeit gefallen teilweise. Also die auch, die ich da gesehen habe, die haben mich wirklich, wirklich fasziniert. Also das wäre wirklich, also Uruguay wäre wirklich so eins der Ziele, die ich wirklich mal spannend fände, ehrlich gesagt. Ansonsten, da war ich schon mal, aber meine absolute Lieblingsstadt, was Street Photography anbelangt, ist Tokio. Also wenn ich es irgendwie hinkriegen kann, da nochmal hinzukommen, das wäre wirklich Traum einfach. Also das wäre das Ding.
Was reizt dich an Tokio? Was ist da so besonders?
Das ist wirklich so eine komplett, einfach eine komplett andere Welt. Unglaublich bunt, unglaublich farbenfroh von der ganzen Werbung, auch von den ganzen Neonreklamen, die dort auf der Straße sind. Und naja, du kannst in Tokio halt einfach quasi fotografieren, völlig ungestört. Die Japaner sind da ja sehr, sehr, sehr gechillt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie gechillt sind, letztendlich, sie sind viel zu höflich, um was zu sagen, wenn sie was
schon. Ja, genau, eher das wahrscheinlich, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, bist du ja auch Mitglied in einem Kollektiv.
Ja, also Berlin 1020, wir sind nicht mehr wirklich aktiv, muss man sagen. Also wir sind nicht mehr wirklich aktiv als Kollektiv. Auf dem Blatt existiert es, denke ich mal, noch. Wir haben uns nie formal aufgelöst, aber ich kann mal sagen, dass wir nicht mehr wirklich aktiv sind, sozusagen. Wir hatten eine aktive Phase und ich weiß nicht, ob wir als Kollektiv nochmal so zusammenfinden werden, um aktiv zu werden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich vermute nicht. Ich denke mal, dass auf dem Blatt sind wir weiterhin kollektiv teilweise, aber ich denke mal nicht mehr aktiv. Ja.
Wie kam das zustande?
Das Kollektiv ursprünglich?
Ja, genau.
Naja, es kam zustande um 2015 rum in Berlin, dass ich mit Chris Candid, Martin Uwals und Roland Gröbe, wir hatten uns öfter getroffen und dann auch überlegt, ja, wie können wir unsere Fotografie so ein bisschen vorantreiben. Und dann kamen wir auf die Idee eines Kollektivs. Damals gab es in Deutschland noch nicht so wirklich viele so Fotokollektive. Ich glaube, ein oder zwei in Frankfurt. Das hatte sich aber dann irgendwie aufgelöst. Collateral Eyes.
Ups, da muss ich doch gleich mal dazwischen gehen. Und zwar wollen wir hier keine falschen Gerüchte sehen. Das Street-Fotografie-Kollektiv aus Frankfurt am Main, Collateral Eyes, gibt es natürlich noch. Und heute je mehr als zuvor. Vor kurzem hatte ich ja erst Stefan Lauterbach bei mir zu Gast im Podcast. Er ist nämlich Mitglied im Street-Fotografie-Kollektiv Collateral Eyes.
Und dann dachten wir, ja, das machen wir jetzt einfach. Und für 2-3 Jahre war das auch wirklich sehr, sehr, sehr cool. Wir haben da gemeinsam auch Ausstellungen gemacht, haben uns regelmäßig zum Austausch getroffen. Das war eine sehr, sehr, sehr befruchtende und auch wirklich wichtige Zeit. Und irgendwann hat sich das irgendwie so leicht auseinanderentwickelt oder aufgelöst, wie es dann halt oft so ist, Leute innerhalb einer Gruppe, wenn du 2, 3, 4, 5 Leute zusammenbringst, haben Leute teilweise unterschiedliche Interessen oder teilweise auch unterschiedliche Schwerpunkte im Leben. Der eine investiert mehr Zeit in die Kollektiv, du wirst es ja kennen irgendwie aus Nürnberg.
Ja, klar.
Der eine investiert mehr in die Kollektivarbeit, der andere eher weniger und dann entsteht vielleicht Unmut bei denen, die halt mehr investieren und dann ist es vielleicht auch mal schwierig. Und und wir haben aber, glaube ich, alle für uns gesagt, dass es eine sehr, sehr wichtige Zeit für uns einfach war. Wir haben dadurch was gelernt und irgendwann so nach 2-3 Jahren war diese Phase dann halt auch beendet und wir sind da völlig ohne Groll rausgegangen, aber also ich muss jetzt auch wirklich sagen, ich fühle mich ganz wohl ohne aktives Kollektiv sozusagen gerade. Es war eine wichtige Phase, definitiv.
Ja. Ja. Jetzt, wenn man davon ausgeht und sagt, Street-Fotografie ist ja tatsächlich so ein Thema, was wir eben auch schon hatten, eher eine große Stadt als jetzt Dorf, wo du unterwegs bist, dann ist natürlich Berlin eigentlich das Mekka für Street-Fotografie. Und jetzt haben wir auch bei den letzten Treffen und auch sonst, wenn man mal in der Kollektivlandschaft schaut, in Berlin wirklich kaum Akteure, ne?
Das ist leider wirklich so. Und das wundert mich auch wirklich immer extrem, dass zum Beispiel in Nürnberg gibt es so viele aktive Street-Fotografen, in Hamburg, wenn man in diese Städte schaut. Aber ich finde, man merkt es auch, wenn man in Berlin unterwegs ist, wenn ich das jetzt zum Beispiel jetzt mal mit München vergleiche. Hier in München, man muss auch wirklich sagen, in Berlin gibt es völlig unterschiedliche Orte, an denen man fotografieren kann. Es gibt verschiedene Mini-Zentren. Man kann in die City West gehen, man kann in die City Ost gehen, man kann nach Neukölln, man kann nach Kreuzberg, man kann nach Prenzlauer Berg etc. pp. Es verteilt sich vielleicht mehr. Aber es ist schon, finde ich, sehr auffällig, dass man in Berlin sehr wenige aktive, augenscheinliche Street-Fotografen auf der Straße sieht. Was ganz anders ist hier in München zum Beispiel. wo man immer wieder, wenn ich unterwegs bin, dann komme ich mit Leuten ins Gespräch, weil ich sie zum Beispiel anspreche und sehe, ja, der hat eine Leica oder hat eine Fuji, irgendwie so bist du sicherlich auch Streetfotograf und so weiter. Sowas passiert in München hier viel, viel, viel mehr als in Berlin. Mich wundert das auch wirklich extrem. Es gab in Berlin ja mal auch ein anderes Kollektiv, ich glaube den Berlin Street Photography Club. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind. Also irgendwie scheint es in Berlin nicht so wirklich, für so eine große Stadt gibt es wirklich sehr wenige. Es gibt welche, aber es sind halt alles Einzelkämpfer,
genau,
so Kollektive oder wirklich aktive Streetfotografen. Das ist zum Beispiel ganz anders in Turin, wo wir ja auch häufig sind. Da sehe ich auch wirklich sehr viel mehr Leute auf der Straße fotografieren. Als ich zuletzt in Turin mit meiner Frau war, wir sind angekommen, dann gesagt, hey, wir sind schön, wir sind wieder in Turin. Da setzen wir uns dann einfach auf eine Bank auf dem Hauptplatz und da kommen dann, ich weiß nicht, war der Leica Club Turin oder so. Da kommen gleich 4 oder 5 Fotografen, die sich vor uns hinhocken und uns fotografieren. Von allen Seiten werden wir plötzlich fotografiert. Ich hatte keine Kamera dabei. Aber ich fand es wirklich wieder lustig. Das ist eine ganz andere Selbstverständlichkeit.
Cool.
Gerade in Italien auch die Street-Fotografie viel verbreiteter. Mhm. Und ja, in Berlin irgendwie, ich weiß nicht, was da passiert ist irgendwie. Da ist es, hat es irgendwie abgenommen. Also da gibt es jetzt definitiv andere Metropolen in Deutschland. Hamburg, Hannover, Nürnberg. Ich weiß es nicht. Ja.
Wenn du dich jetzt wieder mehr auf München konzentrierst, wäre das ein Weg, dort mit ins Kollektiv zu gehen?
Darüber haben wir schon mal gesprochen, da mit dem Münchner Kollektiv, aber ich wollte das letztendlich dann, also es war wirklich nicht, das ist nicht der richtige Weg für mich. Ich habe das Gefühl, jetzt ist die Kollektivgeschichte ist für mich abgeschlossen, definitiv. Das ist definitiv so. Und man hat ja trotzdem unglaublich viele Freunde, Bekannte, die fotografieren. Und das Wichtigste ist, glaube ich, halt einfach Feedback zu bekommen, gemeinsam loszuziehen und fachspezifische Sachen auszutauschen, dass man jetzt zum Beispiel jetzt nicht mit der Frau oder mit irgendwelchen anderen Freunden, die nichts mit Fotografie zu tun haben, kann. Und das ist für mich dann einfach ein ähnlicher Effekt wie einfach ein Kollektiv einfach. Und klar, ich meine, man kann ja auch mit anderen Leuten auch eine Ausstellung organisieren und so. Natürlich ist es so eine mehr Commitment mit einem Kollektiv, definitiv. Da hast du schon recht, das ist schon was anderes. Aber ich habe mir gesagt, irgendwie jetzt, es reicht mir jetzt mit Kollektiven erstmal für dieses Leben.
das ist auch völlig legitim. Ich meine, man muss natürlich doch auch immer, wie es in so einem Verbund oder in der Gemeinschaft ist, auch immer natürlich ein bisschen was geben. Und die Möglichkeit muss man ja auch immer ringsrum haben. Und wenn das nicht ist, dann ist passiert das, was du gesagt hast, dann kommt vielleicht auch mal Unmut oder Unruhe auf. Und das ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache.
Aber ich finde es total toll, was ihr in Nürnberg immer wieder auf die Beine stellt. Auch jetzt mit dem Meet & Street, jetzt zuletzt. Also das ist Wahnsinn, was ihr für Energien freisetzt. Also das ist schon bewundernswert. Also das ist schon definitiv. Ihr seid da wirklich nur absolute so. Man müsste eigentlich jetzt im Duden wirklich, wenn man im Duden nachschaut und das Kollektiv, dann müsstet ihr eigentlich erwähnt werden. Definitiv, ja.
Wir sind selbst immer erstaunt, was auf einmal dann alles geht. Ja,
ja, das ist wirklich toll. Ja, das ist wirklich sehr cool.
Ist eigentlich analog für dich ein Thema?
Lustig, dass du sagst, ich habe vor kurzem wieder drüber nachgedacht, weil ich habe eigentlich, also in den Anfangszeiten meiner Fotografie, habe ich auch Mittelformat fotografiert mit so einer Hasselblad 500cm. Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und hatte auch natürlich auch analoge Kameras damals, bis ich dann irgendwann auf digital umgestiegen bin. Und jetzt habe ich mir zuletzt wirklich eine Minolta CLE gekauft. Aber noch nicht wirklich damit fotografiert, weil es wirklich so ein Aufwand ist. Ich habe die Filme rumliegen, ich wollte eigentlich schwarz-weiß damit fotografieren, auch ein bisschen in die Berge fahren, ein bisschen Natur irgendwie. Aber irgendwie habe ich mich noch nicht über, ist eins der Projekte für die nächsten Wochen, endlich mal mit dieser Minolta CLE, was ja eine wunderschöne Kamera ist, loszuziehen. Es ist definitiv so, aber andererseits, also es ist so ein bisschen innerer Konflikt. Analoge Fotografie ist halt irgendwie, wenn du sie digitalisierst, also scannst und digitalisierst, dann ist es ja quasi auch irgendwie ein digitales Produkt. Also dann frage ich mich halt dann teilweise, ist dann wirklich der Qualitätsunterschied ist dann ja auch nicht mehr wirklich vorhanden, beziehungsweise teilweise, wenn du die nicht so gut scannst, dann ist definitiv das digitale Bild überlegen. Also es ist schwierig teilweise für mich. Ich habe total Bock drauf und ich werde es ausprobieren, aber ich denke mal, ich werde jetzt nicht komplett von der digitalen Fotografie in die zur analogen wechseln. Dafür ist es mir auch viel zu teuer, ehrlich gesagt. Das ist ja völlig absurd mittlerweile dann. Nicht nur was die Filme anbelangt, sondern auch die Entwicklung und so. Da. Aber es ist was ganz anderes. Es hat was total wunderschönes, meditatives, einfach dieses analoge Fotografieren, dann immer wieder so ein bisschen weit zum nächsten Foto und dann ganz ruhig und man fotografiert viel, viel, viel weniger. Und ich war einmal auf dem Oktoberfest unterwegs mit der analogen Kamera am letzten Wochenende und wurde ganz oft angesprochen irgendwie bezüglich der Kamera. Boah, hast du eine schöne Kamera, total tolle Kamera. So eine hatte ich auch früher und alle so, oh ja, irgendwie. Aber für mich ist es bisher, ja, ich werde sicherlich machen, aber das, genau, ich muss mich halt durchringen dazu.
Ja, naja, wie du sagst, ne, das Bild, wenn du es dann digitalisierst, du siehst ja nicht mehr, ist es jetzt mit einer analogen oder mit einer digitalen Kamera aufgenommen, sondern es geht wahrscheinlich auch hier noch mehr um den Prozess, was wir ja vorhin schon so hatten, dass das natürlich nochmal eine andere Art der Fotografie ist, als es jetzt digital zu machen, weil du dich vielleicht noch mehr auf das eine Bild konzentrierst. Du kannst eben kein Serienbild hintereinander schießen und so weiter.
Genau, exakt.
Ja, du sagtest eben, dass du ja auch schwarz-weiß, auch in deinem Instagram-Account ist es ja auch eine ganz gute Mischung aus Farbe und Schwarz-Weiß-Bildern, die du dort zeigst. Ja. Gibt es da eine Vorliebe, die du hast in eine der beiden Richtungen?
Also früher habe ich eigentlich fast nur in Farbe fotografiert. Mittlerweile bin ich durch Manuel Siebert, hier ein sehr guter Freund in München, der auch fotografiert, ein bisschen mehr dazu gekommen, auch Schwarz-Weiß auszuprobieren. Für bestimmte Situationen bietet sich Schwarz-Weiß einfach extrem an. Wenn es wirklich einfach nur um eine Lichtsituation geht, die ansonsten relativ grau oder schwarz-weiß oder keine besonderen interessanten Farben hat, dann passt schwarz-weiß teilweise wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und das Lustige ist halt auch wirklich, dass der Effekt in den Köpfen vieler Leute, die das Bild dann betrachten, dann noch entsteht, huch, schwarz-weiß, das muss Kunst sein. Ja, also die Leute reagieren auf schwarz-weiß komplett anders, als wenn was in Farbe wäre. Das ist immer so, so ein bisschen so das Ding irgendwie. Es war genau das gleiche Foto, aber irgendwie teilweise wirkt es halt einfach mehr als hätte es so quasi, als wäre es quasi wirklich ein Kunstwerk und die Farbversion ist dann halt einfach ein Foto. Also es ist irgendwie lustig teilweise. Deswegen mache ich das halt jetzt öfter halt einfach, dass ich auch mit einer schwarz-weiß Filmsimulation an meiner Fuji mit einem Rotfilter halt einfach in die JPEGs fotografiere. Und einfach auch die JPEGs dann verwende. Aber als Backup dann zwar immer noch die RAW-Datei, aber es macht halt einfach auch Spaß, einfach nur mal schwarz-weiß zu fotografieren in manchen Situationen. Wenn zum Beispiel auch das Licht ein bisschen matschiger ist, finde ich, ist schwarz-weiß auch tatsächlich gut. Oder manche Städte sind für mich einfach auch schwarz-weiß. Also ich habe wirklich eine Zeit lang, wenn ich gemerkt habe, in Städten, also wir waren, meine Frau hat mal in Shanghai gearbeitet, in der Kanzlei und da waren wir einige Monate in Shanghai und ich fand Shanghai zum Fotografieren echt nicht gut, also es war schwierig, ich fand es sehr schwierig, also vor allem, weil in der Stadt war eine Atmosphäre, die war auch sehr anstrengend, fand ich. Ich habe aber irgendwann gemerkt, hey, Shanghai ist einfach schwarz-weiß. Also dann habe ich irgendwann halt einfach alles in schwarz-weiß umgewandelt und denke, habe dann nur noch schwarz-weiß gesehen in Shanghai und so hat es funktioniert. Genauso war es in Palermo, als wir Ende letzten Jahres in Palermo waren, auch für einen Monat. Ich bin mit Palermo nicht so warm geworden, bis ich gemerkt habe, all das, dieses ganze leicht morbide, diese ganzen Straßenhunde, Straßenkatzen, teilweise, es hingen unglaublich viele Totenköpfe rum, das passt eigentlich nur in Schwarz-Weiß. Und das habe ich leider am vorletzten Tag in Palermo erst gemerkt, hey, hier hätte ich von Anfang an Schwarz-Weiß fotografiert. Dann hatte ich noch zwei Tage und habe alles in Schwarz-Weiß und habe eigentlich alle Fotos, die ich mag aus Palermo, wirklich sind schwarz-weiß in den letzten zwei Tagen entstanden. Teilweise wirklich Orte sind für mich manchmal farbig, also zum Beispiel Tokio ist für mich eindeutig farbig oder halt schwarz-weiß. Also das ist irgendwie so eine Empfindung. Irgendwie.
Das heißt, genau, das heißt also schon, ist es bei dir sozusagen der Prozess schon beim Fotografieren, wo du sagst, ich muss das auch in schwarz-weiß sehen und nicht, ich fotografiere in Farbe und entwickle es nachher einfach in schwarz-weiß, sondern du hast dann schon eine ganz andere Wahrnehmung.
Richtig, genau, das ist wirklich, man sieht dann, glaube ich, anders. Also man denkt dann auch eindeutig, nee, das ist jetzt einfach schwarz-weiß oder das ist Farbe irgendwie. Das bietet sich dann einfach an, dass man das von Anfang an schon so macht. Und manchmal gehe ich auch wirklich gezielt los und fotografiere halt wirklich nur in Schwarz-Weiß. Und dann, klar, dann übersehe ich die Sachen, die in Farbe vielleicht gut aussehen würden. Aber das ist manchmal auch ganz gut, um einfach das bisschen Sehen zu schulen einfach dann irgendwie. Also ob man kann mal in Schwarz-Weiß sehen, in farbig sehen oder sich auf bestimmte Teilaspekte halt einfach zu konzentrieren und nicht alles fotografieren oder alles sehen zu wollen. Genau.
Ja. Ja, das ist so mit der Schwarz-Weiß-Fotografie. Aber wie du vorhin sagst, das ist, glaube ich, tatsächlich, dass wahrscheinlich auch aus der Historie raus, weil eben früher viel Schwarz-Weiß-Fotos da waren und man das heute noch mehr als Kunst ansieht als die Farbfotos mittlerweile.
Absolut, ja. Absolut, ja. Damals, als dann irgendwie solche Fotografen wie Gary Winogrand oder so dann begonnen haben, dann teilweise in Farbe zu fotografieren, also das ist ja teilweise, wurde ja sehr skeptisch damals dann betrachtet, dann irgendwie
sehr,
Ende
70er, ja.
Anfang der 80er irgendwie so. Das war ja, das galt halt wirklich nur als das, was man für Urlaubsfotos nimmt und nichts, was.
Genau, Familien- und Urlaubsfotos.
Genau, ja. Exakt. Absolut, ja. Ja.
So hat sich das gewandelt heute. Mir ging es, ich glaube, so ein bisschen umgekehrt in deine Richtung. Ich bin am Anfang auch eher schwarz-weiß, weil so nach dem Motto Street-Fotografie ist schwarz-weiß. Ja. Aber mittlerweile auch, ich würde sagen, fast bei 100% Farbe. Selbst wenn ich manchmal dann umwandle und so, denke ich, mir fehlt was. Ich finde es auch immer interessant, auf Instagram gibt es immer wieder mal Leute, die haben ein Foto und das sozusagen in einem Post diese zwei Bilder, ja, einmal das Bild in Farbe, einmal in Schwarz-Weiß.
Genau.
Da denke ich mir immer, konntest du dich jetzt selber nicht entscheiden oder warum zeigst du jetzt beides? Was ist der Sinn?
Ich denke mal, die wollen da wahrscheinlich die Resonanz haben im Sinne von mehr Aktivität auf einem Post, um wenn sie die Leute einfach fragen irgendwie um ihre Meinung. Und jeder kann dann einfach nur sagen, ja, Schwarz-Weiß oder Farbe. Dann befeuerst du vielleicht ein bisschen den Algorithmus und mehr Leute sehen den Post. Was anderes kann ich mir da jetzt irgendwie nicht denken, ehrlich gesagt. Ich verstehe es auch nicht. Normalerweise solltest du als Fotograf schon einigermaßen wissen, was jetzt irgendwie, und vor allem solltest du ja für dich auch wissen, was ist für dich jetzt die bessere Version und jetzt nicht, das ist, finde ich, auch sowas, du solltest ja nicht das Publikum darüber entscheiden lassen, was das bessere Foto ist, hat ja was mit dir zu tun, das ist ja das Foto, das du gemacht hast. Also ich meine, das ist ja das Problem auch bei Instagram, dass viele Leute jetzt einfach nur noch für Instagram oder die sozialen Medien fotografieren. Und dieses ganze minimalistische, eine kleine Person irgendwie in der großen urbanen Landschaft irgendwie sich total häuft und tausende Likes bekommt und alles, was halt ein bisschen mehr Hinschauen erfordert, halt einfach untergeht, was vielleicht dann einfach komplexer ist und auch interessanter. Das ist einfach so das Ding. Also das, ich glaube, das kann auf die Dauer sehr, sehr unbefriedigend werden, wenn man sich nur danach richtet, was die Leute halt toll finden oder was viele Likes bekommt. Also kurzfristig ist das cool, aber ich glaube, langfristig ist das nicht so der richtige Weg.
Ja, da bin ich voll bei dir. Ne? Ich denke, das ist teilweise, also ist so meine Herangehensweise auch. Es gibt Bilder, die ich selber sehr gelungen finde, wo ich aber auch dann von vornherein schon eben weiß, da wird es jetzt nicht viel drauf geben, weil es einfach auch dieses kleine Format, was du ja auch dann eben nur auf dem Handy siehst, manchmal gar nicht hergibt, dass du dieses Bild wirklich auch als Betrachter dann noch in diesen 2 Sekunden so wahrnehmen kannst, wie eben ein Foto, was sehr kontraststark ist, was sehr minimalistisch ist, wo du sofort eben, wie du sagst, ne, du siehst Linienarchitektur und irgendwo eine Figur. Das ist sofort erfasst. Ja?
Absolut,
aber sobald du ein Bild hast, was mehrere Ebenen hat oder irgendwo noch etwas ist, was die Geschichte erzählt, dann wird es schon schwierig. Und das geht natürlich unter. Dafür ist dann die Ausstellung wichtig. Ne?
Genau richtig. Und vor allem das Problem bei dieser minimalistischen Fotografie, das ist ja das, was jetzt auch schon ganz leicht mit AI erzeugt werden kann, solche Art von Fotos irgendwie, weil sie relativ einfach strukturiert sind, zwar eindrucksvoll, also gerade deswegen, also gibt es viele Gründe, glaube ich, warum man vielleicht in eine andere Richtung gehen sollte, irgendwie ein bisschen komplexere Kompositionen etc. pp., was vielleicht dann nicht so leicht mit AI nachgestellt werden kann einfach irgendwie. Und halt auch was mehr mit dir einfach zu tun hat und nicht einfach eine Kopie einer Kopie einer Kopie eines schon existierenden Bildes ist. Ich meine, ich mache das teilweise auch, weil ich denke, das ist so einfach irgendwie. Ich mache das auch, aber irgendwie weiß ich ganz genau, ja, das ist jetzt einfach, könnte überall entstanden sein und ist halt einfach reproduzierbar irgendwie. Das ist
Ja, genau. Also das ist es tatsächlich. Ich glaube, das ist auch ein Punkt gebracht, ne, dass es eben einfach nachzumachen ist und ich meine, sicherlich ist es auch wieder eine Kunst. Also ich selber, ich denke mir manchmal auch, boah, das sieht toll aus, aber ich, wenn ich dann irgendwie irgendwo hingehe, ich sehe sowas dann gar nicht oder so, weil ich einfach einen ganz anderen Blick habe, ja. Nee. Mir geht es dann tatsächlich eher um diese Situation, was du vorhin sagtest, mal zu sehen, da passiert gerade was oder du diese Ahnung, okay, da ist gleich, irgendwie gehen zwei Leute aufeinander zu, die sind interessant oder du hast irgendwo an einem Brunnen, geht ein Kind in die Richtung, da weißt du, das trinkt vielleicht gleich da und diese Situation zu fangen, ja, das ist so. Das, wo ich dann auch, denke ich, auch viel schneller meine Fühler habe, als jetzt irgendwo zu stehen und eine Situation zu sehen, dass ein tolles Licht, eine tolle Architektur da ist.
Ja, ja, absolut, absolut. Ja, also das ist, ich glaube, man, es ist auch ganz gut, wenn man ab und an versucht, seinen Stil ein bisschen zu ändern und zu sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen eingefahren in einem bestimmten Bereich, weil irgendwann, ich weiß das, vor 3-4 Jahren haben mir oft Leute gesagt, hey, wenn ich das Foto von dir gesehen habe, das ist ein Oliver Krumes oder das sieht genauso aus wie dein Foto. Dann dachte ich mir so, ja, einerseits cool, aber es ist wirklich cool. Also es bedeutet ja, dass ich irgendwie ziemlich monothematisch unterwegs bin, immer so mit Licht und Schatten und eigentlich immer in Farbe und so weiter, sollte man vielleicht mal was anderes machen. Und ab und an halt dann vielleicht das Medium zu ändern, wie zum Beispiel wirklich analog zu fotografieren, eine andere Brennweite zu nehmen oder einfach mal was komplett anderes zu machen, kann dann halt auch total weiterbringen einfach irgendwie so. Also ich habe vor kurzem auch mal wieder ein bisschen so die Nachtfotografie für mich entdeckt und das ist halt total gut, was man da auch alles machen kann. Also es ist einfach, hatte ich früher noch nicht so wirklich auf dem Schirm, also da definitiv. Ja,
auf der einen Seite bist du dann natürlich wieder da, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt auch eben nicht, dass unbedingt jemand sagt, ah, das ist ein Oliver Krumes, das sehe ich sofort, also anderen zu gefallen, sondern viel mehr ja dir selber. Aber das, ich hatte das neulich, ich weiß gar nicht mit wem auch, ich bin auch da der Meinung, weil man natürlich auch wieder dann viel mehr denkt, ja, bei Instagram und ich mache auf einmal was anderes auf diesem Kanal vielleicht, als ich bisher gemacht habe und dann gefällt das den Leuten nicht, sich einfach davon auch befreien, einfach das, wie du sagst, einfach das zu machen, was einem gefällt und das auch zu zeigen, wenn man dazu Lust hat, ja, ob das jetzt den Leuten gefällt, weil du auf einmal welche hast, die ganze Zeit das gut fanden, was du gemacht hast und auf einmal mit was ganz anderem kommst, ja. Absolut. Das ist ja auch immer so, dann die Leute, ich habe auch eine Zeit lang oder mache es auch noch ganz gern, aber nicht so aktiv, Porträtfotografie. Aber da wusstest du schon, du kannst jetzt die Porträtfotografie nicht in die Streetfotografie mit reinmachen, weil du da einfach verschiedene, das heißt, du denkst dann schon wieder so weit und machst einen zweiten Kanal, dass du diese Bilder dann da nur gezielt zeigen kannst.
Ja, ja? exakt. Also ja, ich glaube, das muss man einfach so ein bisschen ausklammern für sich, was jetzt der Effekt auf den Instagram-Account sein könnte. Ganz toll hat es zum Beispiel da Marc Volz hier aus München mal gemacht. Der ist ja teilweise wirklich ins Abstraktere gegangen und ich glaube, das fanden viele Leute auch nicht gut. Aber ich fand diesen Schritt total mutig und er hat unglaublich tolle Fotos da gepostet, die mir sehr gut gefallen haben, die aber vielleicht nicht so viel mit der klassischen Street-Fotografie zu tun haben, aber ganz tolle Arbeiten sind. Also und ich finde, solche Schritte mal zu gehen, weil man sagt, hey, das ist aber meine persönliche Weiterentwicklung, die das jetzt einfach darstellt und dann, okay, dann verliere ich einfach ein paar Follower oder so. Das ist letztendlich, ist in ein paar Wochen vergessen, aber der Schritt, dass man was geändert hat, was einen persönlich weitergebracht hat, ist, glaube ich, deutlich länger vorhanden und was ganz Wichtiges auch.
Ja, ja genau, auch für deine eigene Zufriedenheit, ne, zu sagen, ich mache das, was mir auch Spaß macht und nicht das, was die Leute, wo ich Likes für bekomme.
Genau.
Und das dann sowieso in der Ausstellung, wenn du dann wirklich irgendwo ein großes Bild hängen hast, dann merkst du ja dann wirklich auch nochmal ganz anders eine Reaktion als jetzt eben nur ein schneller Like, ne? Weil du dich dann wirklich auch mal ausgiebig über so ein Bild unterhalten kannst. Und gerade wenn du sowas wie Marc dann machst, was eben so abstrakt ist, verwischt und sowas, und die Leute dann wirklich davor stehen und versuchen zu interpretieren oder sonst was will uns der Künstler damit sagen, du regst ja nochmal ganz anders dann auch an. Wenn du was Neues machst, als das, was du die ganze Zeit gezeigt hast.
Ja, richtig, genau. Und gerade, weil du es mit den Ausstellungen erwähnst, ich meine, 2-3 Leute, die dir ein positives Feedback in der Ausstellung zu deinen Bildern geben, sind ja sehr, sehr, sehr viel erstrebenswerter als jetzt 200-300 Likes irgendwie so. Also das ist teilweise halt wirklich cool. Also da entwickeln sich ja persönliche Kontakte auch einfach.
Genau, genau.
Das ist definitiv das, was man auch anpeilen sollte, denke ich. Genau.
Ja,
genau.
Absolut, absolut. Lass uns mal das Thema wechseln und mal auf das Thema YouTube kommen. Da bist du ja auch sehr aktiv. Ich folge natürlich auch deinem Kanal, schaue mir das auch gerne an. Und das ist ja auch so ein bisschen die Rubrik, die ich dann immer so zum Schluss habe. Da sind wir lange noch nicht. Welche Tipps würdest du Anfängern oder Interessierten und sowas mitgeben? Das zelebrierst du ja regelrecht dort auf deinem Kanal.
Genau, genau. Also ja, ich möchte halt einfach die Sachen, die ich so ein bisschen angesammelt habe in den letzten Jahren, quasi in der Videoform weitergeben. Jetzt einfach mal nicht in der Blogform, wie es einfach so jahrelang der Fall war, weil ich halt einfach denke, dass insgesamt sich sehr viel in Richtung Video bewegen wird, gerade durch AI. Ich meine, wenn man jetzt bei Google mal schaut, irgendwie was da oder bei Bing, was durch AI schon generiert werden kann, was für komplexe Antworten. Ich glaube, dass da schon sehr viel in Richtung Video gehen wird. Und deswegen, ich habe schon seit Jahren mir eigentlich Gedanken gemacht um einen eigenen YouTube-Kanal. Und jetzt im April, glaube ich, habe ich das mal gestartet, dass ich mir wirklich sage, für ein Jahr mache ich jedes Wochenende ein Video. Und es ist unglaublich cool, also weil ich lerne auch halt unglaublich viel dadurch. Nicht nur über die Street-Fotografie, sondern auch übers Video machen und ich verbessere meine Englischkenntnisse irgendwie, weil dabei auch die Frage, mache ich es auf Deutsch oder auf Englisch und ja, also es bringt mir persönlich halt auch viel und es ist ein unglaublich toller Prozess, einfach was Neues zu machen, weil ich schon so ein bisschen eine Schwellenangst vor diesem Video machen hatte eine Zeit lang. Gerade als ich damals mal mit Lentaro dieses Video gemacht habe in München, als ich gesehen habe, was der für Arbeit da reinsteckt und wie lange und wie komplex das alles war, da dachte ich, huch, das ist schon irgendwie, das ist eine ganz andere Welt.
War ein sehr schönes Video, hat mir gut gefallen.
Das war cool, das hat sehr viel Spaß gemacht damals.
Ja, genau. ich habe gesehen, du hast vor 6 Jahren die ersten Videos auf YouTube schon mal hochgeladen. Dann waren ziemlich, also wenn du das von der Timeline guckst, ein ziemlich großes Loch dazwischen. Und jetzt seit einem Jahr eigentlich wieder sehr aktiv.
Genau, seit April eigentlich, ja, genau. März, April, genau.
Ja. Das heißt, da war jetzt das, was du eben erwähnt hast, nochmal dieser Schritt, wo du gesagt hast, okay, das packe ich jetzt nochmal an. Warum war da so ein großes Loch dazwischen?
Naja, die Sachen, die ich damals reingestellt habe, das waren ja eher so quasi Fotokollagen mit Musik unterlegt. Das war eher sowas, ich will mal irgendwie anfangen mit YouTube, aber halt der nächste Schritt dann wirklich zu filmen selber, der ist damals einfach nicht erfolgt. Also aus welchen Gründen auch immer, das kann ich jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil ich vielleicht dachte, okay, Instagram ist dann doch wichtiger oder so. Aber wenn man halt dann wirklich YouTube-Videos macht, dann auch was das ganze Equipment anbelangt, braucht man ja ganz andere Sachen und es ist schon ziemlich aufwendig und ich habe auch wirklich gemerkt, also teilweise die ersten Videos, die ich reingestellt habe, die sind ja, ich meine, hier vom Ton auch wirklich katastrophal teilweise gewesen, also weil ich halt einfach, ich dachte halt einfach, ich beginne einfach mit dem Handy die Videos zu machen und da merkt man dann halt auch irgendwie, okay, das reicht dann einfach irgendwann nicht mehr oder die Qualität reicht einfach nicht aus und was man dann halt alles braucht und was die Schnittprogramme anbelangt und dann irgendwann kommt man vielleicht auch zum Thema Color Grading. Damit beschäftige ich mich jetzt gerade damit. Also das wird dann irgendwann immer umfassender. Es nimmt dann schon sehr viel Zeit in Anspruch und das ist halt einfach Zeit, die ich mir früher vielleicht einfach auch nicht genommen habe dafür einfach bewusst, weil vielleicht andere Sachen im Vordergrund standen, weil ich damals halt auch schon wusste, okay, es nimmt viel Zeit in Anspruch und die habe ich vielleicht gerade nicht, genau.
Du hast das eben schon angesprochen, machst das auf Englisch. Warum auf Englisch?
Ja, also zum einen, wie gesagt, um mich auch selber ein bisschen zu pushen, meine Englischkenntnisse zu verbessern, das ist wirklich so. Dann zum anderen natürlich eine größere Reichweite einfach, weil ich auch für mich dann irgendwie sehe, okay, vielleicht bin ich in 5 Jahren auch ganz so anders auf der Welt, keine Ahnung, vielleicht lebe ich dann nicht mehr in Deutschland. Da bietet es sich einfach auch an, einen englischsprachigen Kanal zu haben. Und ja, weil ich einfach die Möglichkeit haben will, ja, einfach weltweit da irgendwie mal aktiv zu sein, dass ich mal im Ausland bin und dann ein Video auf Englisch halt auch einfach mache. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten. Also viele Leute fragen mich das, warum mache ich es denn auf Englisch? Am Anfang dachte ich auch, es wäre wirklich deutlich einfacher, das auf Deutsch zu machen, weil jetzt ist halt einfach so sehr viel mehr Vorbereitung auch pro Video und so weiter. da auch vorhanden. Man kann nicht so spontan agieren. Das will ich auch dann lernen, wirklich spontanere Sachen zu machen. Aber für mich war es einfach eine Herausforderung, der ich mir einfach mal stellen wollte. Und bisher bereue ich es eigentlich nicht. Ich finde es eigentlich gerade ganz gut so. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich es irgendwann wieder wie der J-Shooter, der ja auch irgendwann auf Englisch begonnen hat und auf Deutsch umgestellt hat. Ja. Aber ich weiß es gerade.
Ja, oder gut. Oder wie Lin Tao, der einen deutschen und einen englischen
Kanal genau, hat. Genau, zum Beispiel, exakt. Ja. Exakt, ja. Genau das.
Ja. Das ist die Frage. Also das fände ich tatsächlich interessant, wie dann sozusagen die Resonanz ist. Also ich habe das Gefühl bei Lin Tao, dass der in letzter Zeit wieder mehr auf Deutsch macht. Der war bisher ruhiger und kommt mehr. Ich würde mich da gerne auch nochmal mit ihm drüber unterhalten. Ja. Wieso jetzt mehr Deutsch, ob da auch mehr Resonanz oder einfach der Markt auch einfach ja genauso gut da ist. Ja. Deshalb die Frage, ja. Verfolgst du ein Ziel mit dem Kanal oder ist das jetzt, wie du eben sagtest, um Englisch zu verbessern, um ein bisschen Spaß zu haben oder soll das auch irgendwo mal in eine Sache enden?
Also primär ist es schon, dass ich bestimmte Fähigkeiten verbessern will natürlich damit. Also zum Beispiel Video machen etc. Dann wäre es natürlich ist eine Möglichkeit, Werbung vielleicht zu machen für Coachings, die ich anbiete. Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob man, wenn man es irgendwann dann monetarisieren kann, wäre es natürlich auch toll. Aber das wäre halt irgendwie nebenher Taschengeld sozusagen, glaube ich, eher in dem Bereich. Das wäre nicht, womit man hauptberuflich, glaube ich, Geld verdienen könnte. Also ich glaube, im Vordergrund steht wirklich so dieser Lerneffekt einfach irgendwie, mich in einem neuen Medium einarbeiten. Und da ich ja schon mit 13, 14 irgendwie gerne Filme gemacht habe damals, wie gesagt, mit Freunden damals, so dieses Krimi-mäßige, bin ich da jetzt irgendwie wieder zurück und ich fühle mich da eigentlich ganz wohl drin. Es macht halt auch wirklich Spaß. Und meine Frau ist dann auch mit mir teilweise unterwegs und filmt mich dann halt einfach, wenn ich fotografiere. Es ist halt einfach cool. Also ja, es macht Spaß. Und ich habe mir gesagt, ich mache es ein Jahr und dann stelle ich es mal auf den Prüfstand. Was hat es gebracht? Wo bin ich jetzt? Und so weiter. Und genau, bisher läuft es, glaube ich, eigentlich ganz, ganz gut, definitiv. Genau.
Ja, das ist schön zu hören und ich glaube auch, dass es wieder eine Bereicherung mehr ist, ne? Weil wir haben ja auch immer wieder, wenn ich mit anderen drüber spreche, wie wenn du gerade neu startest, wie kommst du rein? Ja, wo kannst du Content, Informationen herbekommen? Und ich denke, als ich da angefangen habe, da war das natürlich noch relativ überschaubar. Mittlerweile hast du dann doch schon mehr Content, den du dann auf YouTube bekommen kannst, aber das erleichtert ja auch den Zugang dazu.
Absolut, ja. Und viele Sachen, ja klar, vor ein paar Jahren, wie du sagst, war das absolut noch nicht so da. Also solche Sachen wie Street Photography POVs mit einer GoPro. Also das hat ja damals, glaube ich, Eric Kim als erstes Mal gemacht irgendwie, dass er wirklich losgezogen ist mit einer GoPro und fotografiert hat. Das war damals sehr revolutionär. Und diese POVs sind ja heute irgendwie, werden ja pro Tag 100-fach teilweise hochgeladen, hat man das Gefühl. Also das ist wirklich ein ganz neues Medium irgendwie. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass Street Photography sich mehr verbreitet einfach und populärer wird, was total schön ist einfach. Ja, dass Leute vielleicht, die durch diesen YouTube-Algorithmus, dass eben auch teilweise fachfremde Sachen einem vorgeschlagen werden. Ich habe das Gefühl, bei YouTube werden mir Sachen vorgeschlagen, so huch, was geht's da denn jetzt? Was ist das irgendwie? Entweder mich interessiert es oder mich interessiert es nicht. Vielleicht geht es eben auch Leuten so, die bisher nichts von Street Photography gehört haben, dass sie einfach mal auf so ein Video klicken und sagen, hey, das ist cool. Street Photography noch nie davon gehört, aber klingt spannend, probiere ich einfach mal aus. Also, und wenn man da Content dafür schafft und neue Leute reinbringt in die Community und in die Reihe der Street-Fotografen, finde ich das auch einen tollen Nebeneffekt. Definitiv.
Ja, absolut. Da auch diese Hilfestellung sozusagen zu leisten.
Ja, genau.
Du hattest, oder wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, Thema Fuji. Und dein letztes Video ging es ja jetzt auch noch mal ganz konkret um Fuji. Ja. Du bist gefühlt schon immer Fuji-Fotograf oder auch damals, als es dann irgendwo gestartet ist, noch mit was anderem unterwegs gewesen?
Ja, ich war am Anfang, war ich mit Canon unterwegs. Also ich war durch und durch einfach Canon-Fotograf. Ich hatte damals die 50E war das, glaube ich. Dann bin ich umgestiegen zur 5D Mark II, mit der ich Ewigkeiten was gemacht habe. Und dann war es irgendwann die Fuji. Also dann war es, glaube ich, habe ich, glaube ich, begonnen mit der X100T, kann das sein? X100T oder ein Modell davor, irgendwie so. Dann irgendwie, also diese X100-Reihe, das ist jetzt quasi die V, ist glaube ich die vierte Kamera von dieser X100-Reihe, die ich jetzt habe. Genau, genau. Und ich war immer absolut begeistert davon. Jetzt habe ich das ein bisschen ergänzt, auch fürs Filmen um eine X-T4 irgendwie mit verschiedenen Objektiven, gerade auch, weil ich vorhin eher das mit der Nachtfotografie gemeint habe, habe ich einen 50er 1.0, was natürlich extrem geil ist, irgendwie, weil es so lichtstark ist, gerade abends und auch für Porträts wirklich gut geeignet, aber und die Ricoh GA3, mit der fotografiere ich auch noch ab und an. Aber ja, so ein kleines Setup ist mir immer am liebsten eigentlich irgendwie. Einfach, was man spontan auch in die Jackentasche stecken kann und einfach losziehen kann, was man immer bei der Hand hat.
Ja, genau.
Und immer, wenn sich halt was ergibt, ja, dann fotografieren kann. Auch wenn man einfach mal irgendwie auf dem Weg, weiß ich nicht, zum Einkaufen ist oder whatever, dann einfach die Kamera immer dabei haben. Das ist halt auch eine gute Sache. Da definitiv.
Ja. Ja, ja, also, genau. Also ich meine, viele sagen, klar, sie haben das Handy dabei, aber ich finde schon nochmal, dass es mit der Kamera nochmal, da sind wir wieder bei dem, ne, der Weg das zum Bild nochmal ein anderer ist.
Ja. Definitiv. Also ich habe mir sogar so ein Sony Xperia Handy gekauft, was ja irgendwie so gilt als Kamera mit dem Aussehen eines Smartphones, also war ja irgendwie so konzipiert als das Handy für Fotografen. Ist eine geile Qualität und man muss irgendwie jedes Bild quasi wirklich bearbeiten, dass es gut aussieht, aber dann sieht es wirklich Hammer aus und ist eigentlich Samsung oder iPhone, finde ich, meilenweit überlegen. Aber letztendlich ist die Haptik vom Fotografieren mit dem Handy irgendwie nicht so das wie mit einer Kamera. Es ist einfach nicht, macht nicht so viel Spaß. Das ist definitiv
so. Das ist gefühlt immer eher so ein Schnappschuss, den man macht.
Ja, ne? Definitiv. Absolut, absolut. Ja, ja. Es geht schon mal, aber ja, also ich meine, eine Kamera, gerade wie die GA3, ich meine, die wiegt 300 Gramm. Also ich meine, das merkt man ja gar nicht, wenn man es dabei hat. Also warum nicht mal mitnehmen, einfach für alle Fälle.
Ja,
das ist, glaube ich, dann die beste Lösung.
Ja. Du hast ja jetzt, wie gesagt, dieses letzte Video auch, da ging es ja um die 100er Serie von Fuji und auch schon mal so ein bisschen der Vorschau auf die kommende. Ja. Ist ja auch ziemlich gehypt jetzt dieses Absolut. Jahr, teilweise auch nicht zu bekommen.
Ja.
Dann gucken wir mal, ob sich Fuji dann auf diesen Run fürs nächste Modell einstellt.
Das wird spannend, ja.
Genau. Ja, ich bin ja auch absoluter Fuji-Fan und das hat im Prinzip auch mich eigentlich ja noch mehr zur Street-Fotografie gebracht als alle anderen Kameras, dann weil ich einfach ein System hatte, wo ich mich nicht auf die Kamera groß konzentrieren musste und nachdenken, wie funktioniert das jetzt, sondern ich konnte einfach losschießen und mich auf das, was ich da sehe und gestalten und mehr einlassen.
Genau, exakt.
Ja. Du gehst ja auch ziemlich bewusst und offensiv mit dem Thema Fuji an. Hat dich Fuji schon mal angesprochen?
Nee,
dass bisher, du vielleicht bisher, irgendwie Ambassador oder so?
Fuji hat mich noch nicht angesprochen, leider. Also nee, das definitiv nicht. Ich nee, das war wirklich bisher nur die Sache mit Ricoh damals irgendwie. Aber nee, bei Fuji noch nicht. Ich hatte mich bei Fuji sogar mal erkundigt, weil ich war in der Ukraine vor 4 Jahren und da habe ich einen sehr coolen Südfotografen kennengelernt, den Taras Bitschko. Der war damals schon Fuji Ambassador und das fand ich schon sehr cool, was er für Kameras dann immer hatte und zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Und da hatte ich in dem Zuge mal irgendwie Fuji bei Instagram angeschrieben und die meinten, ich müsste mich dann an irgendeine Stelle wenden und da irgendwas. Habe ich dann letztendlich nicht gemacht, weil ich dann irgendwie dachte, ja, wenn das jetzt so formal ist, irgendwie weiß ich nicht, vielleicht bin ich noch nicht bereit. Aber klar, wenn Fuji mir irgendwelche Kameras zum Testen zur Verfügung stellen will, sehr gerne. Das wäre natürlich toll.
Warum nicht, ne? Ja, ja, genau. Ja. Gerade wenn es in dem X-Bereich ist, ja.
Definitiv.
Ja, nicht schlecht. Ja.
Die XH2S ist glaube ich, eine sehr, sehr coole Kamera. Also die wäre zum Beispiel mal sowas.
Ja, also ich bin da auch gar nicht so tief im Thema, was jetzt dann diese Modelle und gerade dann, wenn es dann um 2 oder sonst was, also um diese Unterschiede, die Haar gibt es ja auch in verschiedenen, aber so wie ich das mitbekommen habe, gibt es da auch tatsächlich nochmal, je nachdem, was du machst. Ich glaube, die eine ist eben schneller und dann eher für Sport oder für Tierbewegung und sowas gut. Ja, ich bin tatsächlich mit der XT5 super ausgestattet, super, hatte auch cool. Die 100F, habe die aber dann aufgrund der XT5 dann abgegeben. Mhm. Weil ich auch eigentlich gar nicht so einen großen Fuhrpark sozusagen haben möchte und mich da auf das konzentrieren. Ich habe noch die XT3, das ist ja so das absolute Arbeitstier, aber da ist es mittlerweile schon so, du musst doch einige Akkus mitnehmen, was bei der XT5 oder ja auch, wie du es hast, dann schon bei der XT4 mit dem neuen Akku dann doch eine wesentlich bessere Zeit aushält.
Interessant. Okay, das ist dann doch so ein Unterschied. Verstehe.
Das ist also tatsächlich schon gigantisch. Also das muss ich echt sagen, du kommst dann mit einem Akku doch wesentlich weiter als bei der 3, wo du noch diesen kleinen alten sozusagen hast.
Verstehe. Interessant.
Wenn wir jetzt sozusagen ja das, was du auf deinen YouTube-Videos machst, langsam mal in diese Richtung kommen, was sind denn so deine absoluten Tipps, die du einem Anfänger, einem Interessierten heutzutage da mitgeben wirst? Ich meine, du hast ja auch im Laufe deiner Zeit durch viel Workshops, durch auch viel Erfahrung, ne? Was ist wichtig für die Leute? Was würdest du da heute aus heutiger Sicht sagen, die wichtigsten Punkte?
Ich glaube, das, was wir schon eigentlich besprochen haben, ist eigentlich das Wichtigste, dass man die Kamera einfach immer dabei haben sollte letztendlich, dass man nicht einfach gezielt sagt, hey, nächstes Wochenende gehe ich mal für 5 Stunden fotografieren, kann man auch machen. Aber dass man einfach diesen Lerneffekt, dieser berühmten, sind ja diese 10.000 Stunden, 10.000 Stunden machen den Meister. 10.000 Stunden braucht es vielleicht gar nicht, aber dass man eben schon in die Übung, in die Alltäglichkeit der Streetfotografie reinkommt und vor allem solche Szenen, für die ja früher die Streetfotografie bekannt war, diese alltäglichen Szenen, die sich einfach nicht auf, weiß ich nicht, am Sonntag, wenn man Zeit hat, abspielen, sondern einfach mal in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder so, die sich nebenbei ereignen, dass man das alles mitnehmen kann. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach möglichst viel zu fotografieren und zwar am besten, was ich halt auch eigentlich immer befürworte, einfach mit einer Festbrennweite und nicht mit einem Zoom-Objektiv, weil das halt auch schon ziemlich ablenkend sein kann, wenn man dann immer die Brennweite erstmal ausfriemeln muss und dann ist eigentlich die Situation schon vorbei. Also letztendlich sollte man sich für ein Kamerasetting entscheiden, wo es dann wirklich nur noch um das Bild geht und die Komposition und nicht mehr irgendwie um die ganzen Nebensächlichkeiten praktisch. Also ich würde sagen, Festbrennweite, kleine Festbrennweite mobil, also immer dabei haben, GA3 oder die X100 zum Beispiel. Unglaublich viel Input einfach sollte man sich holen. Also einmal die Woche in eine Fotoausstellung gehen, sobald der Geldbeutel das zulässt, alle möglichen Fotobücher kaufen und die regelmäßig anschauen und vor allem sich auch Feedback holen von anderen Fotografen. Das ist, glaube ich, auch total wichtig. Und auch Feedback geben, weil wenn man ein bisschen weiter ist in der eigenen Fotografie, finde ich, lernt man auch unglaublich viel, wenn man fundiert versucht, Fotos zu kritisieren. Dass man zum Beispiel bei Instagram jetzt nicht nur mehr schreibt, irgendwie, oh, das ist ja ein cooles Foto, oh, super, total toll, sondern zum Beispiel sagt, das Foto gefällt mir, weil hier das Licht auf der Stelle genau auf das trifft und dann die Linien sind irgendwie, ja, bla, was auch immer. Aber dass man ein bisschen konkreter wird und dass man dadurch auch selber lernt, warum Fotos gut sind oder vielleicht auch nicht gut sind. Also das einfach für sich, das einfach ein bisschen mehr rauszubilden. Konkreter werden mit der Kritik, Kamera immer dabei haben und möglichst viel Input. Ich meine, was spricht denn dagegen? Es gibt solche Momente, wenn man einfach mal Zeit hat, dass man abends einfach am Handy hängt und dann schaut man, weiß ich nicht, die neuesten Nachrichten sich an oder irgendwelche Sachen, die total sinnlos sind einfach. Wieso setzt man sich nicht einfach mit einem guten Fotobuch mal hin? Ja, oder von mir aus einen hochwertigen Fotoblog, der gute Fotografen zeigt, beschäftigt sich einfach damit. Ich glaube, unglaublich viel Input, unglaublich viel Praxis und möglichst kleine Setups sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen da einfach. Definitiv.
Ja. Wo du es gerade sagst mit einem Fotobuch, ich bin auch total ein Fan davon. Hast du einen Tipp, welches Fotobuch du, wenn es nur eins sein darf, als Must-Have?
Also von Alex Webb gibt es natürlich unglaublich viel. Dann die Arbeiten von Saul Leiter. Der hat ja auch mittlerweile viele Bücher. Aber eins der beeindruckendsten Bücher finde ich von Trent Park, 5 Minutes to Midnight. Irgendwie, es ist zwar nicht rein Street Photography, aber es ist eins der Bücher, die ich wirklich sehr, sehr häufig anschaue und einfach auch liebe. Und da gibt es dieses eine Bild mit dem Bus durchfotografiert und die Silhouetten dahinter. Und bei dem Bild kann man so lange überlegen, wie er dieses Foto gemacht hat. Und das ist für mich so, also einfach nur absolut begeisternd. Ich weiß mittlerweile, wie er es gemacht hat. Ich habe es irgendwo gelesen, aber es ist für mich immer noch eine Faszination und seine Art zu fotografieren. Er erzeugt so eine unglaubliche Stimmung und so eine tolle Atmosphäre mit seinen Bildern. Also ja, Trent Park ist für mich da mit 5 Minutes to Midnight definitiv an der Spitze. Natürlich Josef Kudelka teilweise, ja klar. Aber Trent Park ist für mich schon, also weil er so viel Atmosphäre einfach und so moody einfach vermittelt.
Moody ist gut, ja genau. Dann werden wir den auf jeden Fall mal in die Shownotes packen, dieses Buch. Vielleicht können wir auch noch mal irgendwo dieses Bild finden, was du gerade beschrieben hast. Ja. Und wir erklären nicht auf, wie es gemacht ist, damit einfach jeder auch mal selber gucken kann und überlegen. Ja. Vielleicht machst du ja dann mal irgendwann eine YouTube-Folge darüber.
Zum Beispiel.
Sehr gut, würde genau. Was steht bei dir so als nächstes an? Gibt es irgendwo eine Veranstaltung, Ausstellung, wo du teilnimmst oder was du organisierst oder irgendwo was machst?
Also Ausstellung für nächstes Jahr muss ich einfach mal schauen. Also da in München würde ich gerne was machen. Das werde ich nächstes Jahr anpacken, in welcher Form auch immer. Es ist noch nicht wirklich konkret. Also ich werde jetzt erstmal nächsten Monat ein bisschen Zeit in Turin verbringen und da einiges machen. Und da freue ich mich sehr drauf erstmal. Und ja, und die Videos jede Woche und ja, Ausstellung definitiv nächstes Jahr. Das ist der Plan, aber ist noch nicht konkret. Da muss man sich wirklich konkret hinsetzen und es kommt immer das Leben dazwischen, da muss man wirklich ganz konkret mal planen und das werde ich dann mich Anfang nächstes Jahr definitiv mal hinsetzen dafür, genau.
Ja, sehr spannend. Das ist ja für mich dann auch nicht so ein weiter Weg, da bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja, sehr gerne. Ich bin sehr froh mit Wolfgang.
Ja, also vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, danke dir.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Wir sollten uns auf jeden Fall auch noch mal zum Fotografieren in München treffen.
Sehr gerne, du bist herzlich eingeladen. Sehr, sehr, sehr gerne.
Melde mich bei dir.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich, dass ich dich dann ab und zu auf YouTube sehe. Und ja, ich denke mal, sonst spätestens, wenn es nicht dazwischen irgendwie ist, nächstes Jahr in Hamburg.
Definitiv, ja, freue ich mich drauf.
Alles klar, Olli. Also dann, einen schönen Tag noch. Bis dann.
Dir auch, Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Das war also die 13. Folge vom Unpost-Podcast, diesmal mit meinem Gast Oliver Krummes. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@unpost-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Ja, das Jahr geht langsam zu Ende. Jetzt haben wir nicht mehr viele Folgen, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, es kommen noch 2 besonders interessante und spannende Folgen dieses Jahr. Also, ich hoffe, ihr seid wieder dabei und bis zur nächsten Episode.